Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo und herzlich willkommen zu Heimkind, dem Podcast der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist wie immer Linda, mit mir im Studio ebenfalls wie immer meine liebe Kollegin Bettina.
Hallo zusammen.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wie immer eigentlich. Wir haben natürlich nur tolle Gäste. Ich würde zum Einstieg ganz gerne was vorlesen, und zwar handelt sich hierbei um eine E-Mail, die da lautet: Herzlichen Dank für euren Durchblick zum Thema Fachkräftemangel. Kleine Anmerkung, der Durchblick ist unsere Hauszeitschrift. Auch bei uns ist Land unter. Ich suche Plätze für tolle Kinder und der Jugendhilfemarkt ist gerammelt voll. Ich muss unbegleitete, minderjährige Geflüchtete unterbringen und weiß nicht wohin. Ich brauche Bereitschaftspflegestellen und Inobhutnahmeplätze und habe sie nicht. Ich bin sehr froh darüber, dass ich zu heutigen Zeiten kein Neueinsteiger im Jugendamt oder in der Jugendhilfe bin und dass ich ein sonniges und zuversichtliches Gemüt habe. Ich denke, besonders wichtig ist es auch, neue Leute sehr gut begleitet reinzuholen und einzuarbeiten, damit sie bleiben und aushalten, was auf sie zukommt. Übrigens ist mein Sohn, den ich für euch betreue, im September 15 Jahre alt geworden. Nächste Woche startet er sein Praktikum bei der Polizei. Er besucht die 9. Klasse der Hauptschule und wird sie mit der Fachoberschulreife abschließen. Ich bin sehr stolz auf ihn und uns. Sein Ziel ist es, Polizist zu werden. Ich finde, das passt sehr gut zu ihm. Das haben wir wirklich gut hinbekommen miteinander. Dieses Kind ist das größte Glück meines Lebens. Kleiner Smiley. Yvonne, du bist heute unser Gast.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Das war eine E-Mail, die du mir mal weitergeleitet hast, von einer Mitarbeiterin im Jugendamt, die auch mal ein Kind über uns aufgenommen hat. Und ich glaube, da steckt doch direkt der Spagat drin, dem du als Geschäftsführerin ausgesetzt bist, oder?
Also der Spagat des Fachkräftemangels ist da deutlich zu spüren, ja. Aber ich denke, der Spagat in der alltäglichen Arbeit ist einfach gegeben, weil die Arbeit sehr vielfältig ist. Bei 750 Angestellten auch immer neue Herausforderungen auf uns zukommen. Aber ich glaube, die Überschrift ist, die Arbeit macht Spaß. Spaß macht es, etwas für unsere jungen Menschen zu tun, etwas für die Mitarbeitenden zu tun und zu schauen, dass wir eine moderne, lebendige Einrichtung sind und bleiben.
Wir standen halt morgens irgendwie beide bei mir im Büro und hatten Pipi in den Augen. Ich habe auch in der letzten Folge schon angeteasert, dass ich was vorlesen möchte in dieser Folge, weil das einfach so schön war zu hören, wie glücklich diese Mutter ist oder in dem Fall ja nicht leibliche Mutter, aber wie toll sich der Junge entwickelt hat und gleichzeitig aber eben auch diese einleitenden Worte, die halt nochmal richtig klar machen, wie schwierig es aktuell auch ist, gute Fachkräfte zu finden und so weiter. Aber es lohnt sich halt einfach so, diese Arbeit weiterzumachen, gerade wegen solcher Geschichten. Deswegen wollte ich das nochmal ganz gerne aufgreifen heute. Bevor wir jetzt aber den fünften Schritt vorm ersten machen, du bist ja schon eine ganze Weile bei Backhaus und nicht nur das. Vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen.
Okay, also mein Name ist Yvonne Krieger und ich bin die Geschäftsführung der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe und quasi für den gesamten Apparat Backhaus zuständig, von Berlin, Uckermark bis hin nach Nordrhein-Westfalen. Ich habe vorhin schon gesagt, 750 Angestellte, Mitarbeitende sind bei uns. Und ja, vorstellen, mein Werdegang oder was wollt ihr hören?
Ja, gerne. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute da bist, wo du bist?
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Manchmal sind so Zufälle da und das Leben spielt irgendwie einfach eine Reihenfolge, die man vorher gar nicht geplant hat. Ich habe die Erzieherausbildung gemacht und habe eigentlich in der Ausbildung schon gewusst, ich bin Jugendhilfe, ich bin nicht Kindergarten. Fand die Arbeit in der Jugendhilfe spannend und herausfordernd, hatte aber zum damaligen Zeitpunkt, also es ist schon ein gutes, langes Leben her, also ich bin fertig geworden 1994. Jetzt kann jeder mal rechnen, wie alt ich ungefähr
1900
bin.
1900 hört sich schon so.
1900, genau. Wir haben damals im Kindergarten die ersten 2000er Kinder gefeiert, also die Millennium-Kinder. Hab 8 Jahre im Kindergarten gearbeitet, war in der Zeit recht glücklich, hatte vorher keinen Job in der Jugendhilfe gefunden. Es gab mal eine Zeit, da waren Arbeit als Erzieher rar. Da musste man über 100 Bewerbungen schreiben, damit man überhaupt irgendwo arbeiten durfte und konnte. Das habe ich im Kindergarten gemacht und ich hatte dann 2001 eine Annonce vom Backhaus gelesen. Da wurde eine neue Wohngruppe eröffnet, damals mit 8 jungen Menschen, die aus Profifamilien ausgezogen waren, somit alles Pubertierende. Und dort bin ich als Erzieherin angefangen, habe das große Glück gehabt, dass ich irgendwie die Vorstellungsgeschichte überstanden habe. Hab dann die Wohngruppe aufgebaut, also Schichtdienst, erste Berührungspunkte Jugendhilfe, erste Berührungspunkte mit Herkunftsfamilien, mit Profifamilien, aber besonders mit den Teenagern. Ich bin, ja, ich glaube, ein paar Mal hinten rübergefallen oder habe mit dem Rücken an der Wand gestanden und bin immer wieder aufgestanden, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber ich habe schon gemerkt, dass ja, Jugendhilfe einfach manchmal anders tickt und dass das emsländische Leben, was ich bis dahin hatte, an vielen Stellen nicht so bekannt war, wie das, was unsere jungen Leute so führten. Also so die ersten, die dann betrunken nach Hause kamen, die ersten, die vielleicht auch mal gar nicht nach Hause kamen, also nach Hause, damit meine ich dann natürlich die Wohngruppe, waren neue Herausforderungen, aber auch zu schauen, mit den jungen Menschen in eine Beziehung zu gehen, daran zu arbeiten, dass sie sich weiterentwickeln. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt damals einer 17-Jährigen das Fahrradfahren beigebracht. Also die konnte bis dato nicht Fahrrad fahren. Und wir haben richtig geschwitzt, bis es geklappt hat. Aber sie konnte dann auch mit dem Rad zur Ausbildung und das hat eine Menge gemacht. Und das sind so bestimmte Dinge, die einfach irgendwie Spaß gemacht haben. Ich bin nicht lange in der Jugendwohngruppe geblieben. Herr und Frau Backhaus, die als Träger aktiv dabei waren, sind relativ schnell auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich wechseln möchte nach Bokelo in die Diagnosegruppe. Das ist eine Gruppe, in der junge Menschen circa ein halbes Jahr verweilen, in dem dann geschaut wird, wo die spätere Unterbringung sein kann, also was gut ist. Viele junge Leute kamen direkt von zu Hause. Es ging darum, können die jungen Menschen wieder zurück? Was müssen die Eltern tun? Was muss sich vielleicht an räumlichen Gegebenheiten ändern? Oder Geschwistertrennung, Geschwister gemeinsam unterbringen? Oder aber auch bundesweit Einrichtungen zu suchen oder auch Familien zu suchen, in denen dann die Kinder leben. Hatte dann auch recht schnell, also ich rede jetzt recht schnell, also ich bin dann jetzt im Juni 2002, also das war so kein ganzes Jahr, die Chance dort die erste Hausleiterstelle zu übernehmen. Backhaus haben damals gedacht, es geht ohne Hausleitung, aber das funktionierte nicht. Somit habe ich die erste Hausleiterstelle übernommen. Die hatte aber die Bedingung, noch eine Weiterbildung zu machen. Und da ich ehrlich gesagt nach 5 Jahren Erzieherausbildung keinen Bock hatte, mir weiter die Wochenenden um die Ohren zu schlagen, bin ich dann in Enschede gelandet. Da konnte ich Donnerstag studieren. Ja, und habe dann das Sozialpädagogikstudium gemacht und noch 8 Jahre die Hausleitung in der Clearingstelle. In der Zeit haben wir gefühlt jedes Jahr eine neue Wohngruppe eröffnet. Es gab immer einen Stapel Erzieher und es gab immer irgendwelche jungen Menschen, für die wir nicht das Richtige gefunden haben. Dann gab es mal junge Menschen, die hatten einen unheimlich hohen Bedarf an Elternarbeit. Dann haben wir überlegt, dann machen wir eine Wohngruppe auf, die das Konzept Elternarbeit hat. Dann hatten wir sexualisierte junge Menschen, dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir eine Wohngruppe auf, wo vielleicht nur Mädchen wohnen. Und so hat sich das entwickelt. Es sind dann immer viele Mitarbeitende aus meinem Team wieder in neue Wohngruppen gegangen, so wie Eva heißt da, die ja, glaube ich, in der letzten Folge da war. Mit der habe ich mal zusammengearbeitet. Die hat dann recht schnell Hausleitung in der Jugendwohngruppe übernommen. Und so haben wir es einfach immer gemacht. Ich ein halbes neues Team, halb die älteren Mitarbeitenden rüber und neues Konzept, neue Wohngruppe. Ich war super und sauglücklich in meiner Clearingstelle, ist heute noch meine Clearingstelle. Und irgendwann kam Frau Backhaus auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in die Rolle der Leitung zu gehen. Zum damaligen Zeitpunkt wollte ich das eigentlich gar nicht, aber ich konnte diese Chance auch nicht absagen. Ich habe lange überlegt, ich weiß noch, ich habe heulend bei meinen Eltern zu Hause gesessen. Damals habe ich gesagt, die haben mir das angeboten. Und die haben gesagt, das ist doch cool. Und da habe ich gesagt, das ist gar nicht so cool, weil eigentlich bin ich doch da froh und glücklich, wo ich bin. Ich habe dann den Schritt gewagt, ist jetzt 15 Jahre her. Ich hatte mir damals den Weg nach hinten offen gelassen. Das war die einzige Chance, warum ich mich von der Clearingstelle trennen konnte. Und habe auch in der ersten Zeit gelitten. Wer so aus der Jugendhilfe kommt, der weiß, dass eigentlich stetig und ständig irgendwas los ist. Und plötzlich sitzt man im Büro und hat gar keine festen Aufgaben. Da habe ich immer gedacht, wenn das so langweilig bleibt hier, dann möchte ich wieder wechseln. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ich habe nicht gewechselt. Es ist aber auch nicht mehr langweilig. Ich bin jetzt von der Gesamtleitung durch die Umfirmierung, die wir 2018 vorgenommen haben, von der GbR in die GmbH, Geschäftsführung, und bin gut zufrieden und hoffe, dass ich das noch lange so weitermachen kann.
Das hoffen wir auch. Ja, danke für die Vorstellung auf jeden Fall.
Ja, wenn wir jetzt mal Du hast gerade erzählt, in der Anfangszeit war es so, dass wirklich du zig Bewerbungen schreiben musstest, um eine Stelle zu bekommen, dass die Stellen wirklich rar waren in der Kinder- und Jugendhilfe. Heutzutage ist es eher andersrum. Wir müssen werben, dass Mitarbeitende sich bei uns bewerben. Wenn du mal so überlegst, die letzten Jahre Jugendhilfe, wie hat sich das Ganze eigentlich verändert, das ganze System?
Wenn ich jetzt mal alleine die letzten 15 Jahre, in der ich ja in der verantwortlichen Position bin, schaue, dann haben sich auf unterschiedlichen Ebenen Sachen verändert. Das eine ist, dass die behördlichen Auflagen enorm und immens mehr geworden sind. Da müssen wir immer schauen, unser Herzstück Profifamilie, das sind ja die ausgelagerten Heimplätze, die natürlich auch vom Landesjugendamt begutachtet werden und die eine Betriebserlaubnis bekommen. Da sind immer Veränderungen in Brandschutz, in Hygieneschutz, Medikamente müssen verschlossen sein. Das Zimmer, die Zimmergröße, jedem jungen Menschen stehen mindestens 10 Quadratmeter zur Verfügung. Das sind so Sachen, die haben sich in den letzten Jahren immer mal verändert und ich finde auch verschärft. Ich denke, das liegt auch daran, dass einfach in Obhut-Jugendamt auch einiges passiert und dass alle immer sehr vorsichtig sind. Das andere ist die Veränderung der personellen Geschichte. Wenn man früher vor 15 Jahren, wenn man da schon früher damals sagen darf, dann hatten wir immer Bewerbungen liegen. Und wenn 5 Leute nicht kommen wollten, dann hatte man mindestens noch 10, die sich auf den Job gefreut haben und die da richtig Bock drauf hatten. Und wir haben eigentlich auch im Profifamilienbereich fertige Profifamilien gehabt, die auf Kinder warteten. Heute haben wir Kinder, die auf Profifamilien warten und wir haben Löcher in Wohngruppen, die nicht besetzt sind, weil wir nicht genug Pädagogen einstellen können. Also der Fachkräftemangel, das ist, glaube ich, so das Thema, was uns die letzte Zeit umtreibt. Der hat in der Gänze zugeschlagen. Jeder Erzieher, der heutzutage seine Ausbildung macht, kann sich die Jobs aussuchen. Erzieher und Erzieherinnen brauchen sich nicht mehr bewerben, die werden abgeworben. Und wenn man den Job der Jugendhilfe nicht so mag, wie ich ihn mag und wie viele, viele, die bei uns arbeiten, ihn auch mögen, dann ist natürlich Schichtdienst, Sonnenfeiertagsdienst, früh, spät, sich mal beschimpfen lassen, vielleicht auch eine größere Herausforderung, als in die Kita zu gehen, wo ich ja mittlerweile auch gute 40-Stunden-Verträge bekomme für ähnliches Geld bis auf die Schichtzulage. Da gehe ich aber freitags mittags nach Hause und dann mache ich die Tür zu und habe Feierabend. Ja, ich glaube, das ist so die größte Veränderung, die wir haben, der Fachkräftemangel. Neben dem, dass natürlich der Kinderschutz, das Schutzkonzept, an dem wir gerade arbeiten, auch neue Herausforderungen sind. Und wenn ich jetzt mal auf der verwalterischen Ebene schaue, dann brauchen wir ja nur gucken, der Datenschutz, das Hinweisgeberschutzgesetz, die AGG-Beschwerdestelle, die es bei uns gibt, das alles sind Sachen, die gab es vor 15 Jahren noch gar nicht.
Das stimmt, wenn ich so mal die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse, welche Zusatzthemen eigentlich dazugekommen sind, neben dem normalen alltäglichen Geschäft, das ist schon einiges und es wird mehr. Es ist auf der einen Seite sehr spannend, interessant, auch viele Themen, die ich gut finde, aber es fordert ja auch wieder Kapazitäten.
Auf jeden Fall.
Sich diesen Themen zu widmen. Und neben dem Fachkräftemangel, das ist die eine Seite, dass wir wirklich gucken müssen, Mitarbeitende einzustellen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber ja auch eine andere Entwicklung, was die Anfragen angeht. Magst du da nochmal mehr zu sagen?
Ja, ich erkläre mal eben, was Anfragen sind, weil das sind immer so Begriffe, die wir bei Backhaus kennen und vielleicht nicht alle anderen. Also es ist so, dass die Jugendämter Kinder unterbringen müssen, also die ASD-Kollegen in den Jugendämtern rufen dann an und das nennen wir eine Anfrage, eine Fallanfrage. Das heißt, es wird geschaut, können Sie für das Kind XY in dem Alter mit der Vorgeschichte, mit den Eltern und der Elternarbeit einen Platz in Profifamilie, einen Platz in Wohngruppe oder irgendetwas anderes anbieten. Das sind Anfragen, die gehen, ja, viele gehen über meinen Tisch, weil das einfach verwaltet werden muss. Und vor 4 Jahren haben wir mal pro Tag eine Anfrage gehabt oder es könnte sogar schon 5 Jahre her sein. Da haben wir gesagt, oh, jetzt hatten wir in diesem Jahr pro Tag eine Anfrage und im letzten Jahr haben wir dann den traurigen Rekord von 1000 überschritten, wo wir dann plötzlich gemerkt haben, hey, wenn man jetzt noch die nächste Null dahinter macht, dann stürzt das Programm fast zusammen. Und wenn wir jetzt schauen, wir sind ja Anfang November heute, dann sind wir bei circa 1300, also der traurige Rekord vom letzten Jahr ist noch wirklich enorm überschritten. Und in den Anfragen sind aktuell alle jungen Menschen von 0 bis 17, manchmal auch Volljährige, die dann in der teilstationären Geschichte angefragt werden. Jungs, Mädchen, Geflüchtete, da ist also alles vertreten.
Das ist Wahnsinn, dieser Unterschied. Auf der einen Seite weniger Mitarbeiten und auf der anderen Seite die Zahl, die explodiert ja wirklich. Und ich gehe stark davon aus, dass die Zahl nächstes Jahr nochmal höher sein wird, dass wir da stetig wachsen. Um das vielleicht nochmal besser zu verstehen, kannst du vielleicht Gründe nennen, wieso junge Menschen bei uns angefragt werden in der Einrichtung?
Ja, also ich glaube, jeder junge Mensch, der angefragt wird, hat eine individuelle Geschichte. Was alle jungen Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Und es gibt Anfragen von jungen Menschen, wo wir vielleicht die erste Einrichtung sind. Es gibt aber auch Anfragen von jungen Menschen, wo wir vielleicht auch schon die Einrichtung 10, 11 oder 15 sind. Es ist noch gar nicht ganz so lange her, da hatten wir ein 14-jähriges Mädchen in der Anfrage, die hatte in den letzten 12 Wochen schon 8 Einrichtungen durch.
Oh Gott.
Es ist also so, dass ja, wir eben dadurch, dass wir recht groß sind, auch ein großes Spektrum an Pädagogik abbilden. Wir haben ja auch die Mutter-Vater-Kind-Einrichtung, in der wir ja schon versuchen, den Eltern zu helfen, ihr Kind auch bei sich zu behalten und dafür sorgen, dass den Kindern nicht erst was passiert. Aber wir sind ja so auch therapeutisch intensiv und traumapädagogisch unterwegs, sodass ja, alles da ist, was man aus doofen Filmen kennt, sage ich immer, oder aus doofen Nachrichten. Also es sind die Kinder, die verwahrlost sind. Es sind Kinder von psychisch kranken Eltern. Wir haben aber auch einige Eltern, die sagen, ich bin gerade überfordert, bitte helft mir. Wir haben Anfragen von Migranten, gerade unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, müssen betreut werden. Also es ist alles dabei, inklusive Missbrauch und ja, das nicht geliebt werden. Aber wir haben halt auch immer wieder Anfragen von Eltern, die sagen, ich kann mich gerade nicht darum kümmern und ich möchte, dass das Kind bei euch gut untergebracht ist.
Das hatten wir tatsächlich in der Folge mit Laila auch mal kurz angeschnitten, dass es auch Eltern gibt, die aus verschiedenen Gründen, sei es zum Beispiel Tod, Krankheit, Überforderung, sagen, ich brauche gerade einfach Hilfe, ich schaffe es alleine nicht mehr. Und dass wir dann als Einrichtung einspringen in dem Moment. Und hatte ich auch in der Folge mit Laila, aber das beobachte ich immer wieder bei Jugendlichen, gerade bei der Altersklasse, dass es auch junge Menschen gibt, die uns kontaktieren und nach Hilfe fragen und sagen, das Zusammenleben in meiner Familie ist so nicht mehr möglich und dann übers Jugendamt versuchen, in eine Wohngruppe zu kommen. Hat sich das eigentlich auch verändert, dass immer mehr junge Menschen auch aktiv nach Hilfe fragen?
Also es gibt junge Menschen, die anrufen. Es gibt aber auch leibliche Eltern, die anrufen und sich erkundigen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es mehr geworden ist, weil natürlich durch die Vielzahl der Anfragen müssten wir jetzt gucken, ob es statistisch mehr geworden ist. Es fühlt sich schon mehr an. Aber auch besonders Eltern, die ein tolles Zuhause für ihre jungen Menschen suchen, die quasi von den Jugendämtern auch ja aufgefordert werden, selber mitzuschauen. Lässt sich so schwer sagen, ob junge Menschen fragen. Was wir schon merken, dass durch die Kinderrechte junge Menschen ein gutes Mitspracherecht bekommen haben. Ich würde aber auch sagen, das hat sich auch bei den leiblichen Eltern verändert. Also wenn es früher junge Menschen gab, die in Profifamilie gezogen sind, dann war es häufig so, dass die Eltern von der Bildfläche verschwunden sind. Mhm. Heute haben wir sehr, sehr viele Kinder mit guten Elternarbeit, also mit regelmäßiger Elternarbeit, wo einfach auch die Eltern ausgesöhnt sind mit der Situation und wo die jungen Menschen ihre Eltern regelmäßig treffen und ja auch den Bezug zu ihren Wurzeln nicht verlieren.
Das finde ich nochmal schön, dass du das so betonst, weil oft hat man ja auch als außenstehende Person den Eindruck von Jugendhilfe, dass Kinder und Jugendliche aufgenommen werden und der Familie völlig entrissen werden und dass gar kein Kontakt mehr stattfinden darf, dass man die Familie versucht völlig zu leugnen, aber in der Praxis ist es ja gar nicht immer so.
Nein, also es gibt nichts Besseres als gute Elternarbeit und regelmäßige Elternarbeit. Natürlich haben die Eltern sich an bestimmte Regeln zu halten. Heutzutage wird ja auch Eltern, denen das Sorgerecht entzogen wurde, häufig ein Besuchsrecht von alle 4 Wochen eingeräumt.
Mhm.
Wir versuchen, die Kontakte so angenehm wie möglich zu gestalten. In den Profifamilien ist dafür der Erziehungsleiter verantwortlich, der auch mit den Eltern, mit den Herkunftseltern spricht, damit die Eltern auch wissen, was mit dem jungen Menschen passiert ist, seit sie das letzte Mal zu Besuch waren. Es gibt Eltern, die Besuchskontakte finden in Begleitung statt. Es gibt manche Eltern, die dürfen das Kind dann für den Nachmittag abholen. Aber wir haben ja selbst bei uns in der Einrichtung auch Häuser, wo dann Herkunftsfamilie schlafen kann und einen tollen Nachmittag mit den Kindern verbringen kann, bevor dann jeder wieder in sein Zuhause geht und ja seinen Alltag dann auch absolviert. Es gibt so, ich glaube, wenn ich mal so alle unsere über 500 jungen Menschen zusammenpacke, dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Wir haben natürlich auch mal ein Kind, was in Obhut genommen ist, hätte ich fast gesagt, sondern was inkognito untergebracht ist, wo die Eltern eben aufgrund von Bedrohlichkeit nicht zu uns kommen können. Aber selbst diesen Eltern kann ich ja mit Respekt begegnen und ich kann denen zu Weihnachten nochmal ein Foto schicken, vielleicht nicht mit unserem Absender, sondern anonym über das Jugendamt, um mitzuteilen, was ist seit dem letzten Besuch mit deinem Kind passiert. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass es umgekehrt ist, dass die jungen Menschen sich Kontakte zu den Familien wünschen und die Familien sich dann nicht melden, wenn sie dann Briefe schreiben oder zu Hause sitzen in den Wohngruppen und warten, dass die Eltern kommen und die Eltern sagen was ab. Aber in der Regel läuft es sehr gut. Und ich finde, jeder von unserer Herkunftsfamilie hat einen Grund, warum es nicht funktioniert hat zu Hause. Und da geht es nicht um Schuld und um Nichtschuld. Viele, viele kommen selber aus. Also es gibt immer so einen roten Faden der Heimerziehung. Wenn wir so unsere Herkunftsfamilie mal schauen, sind sie häufig auch nicht so in immer guten Familien groß geworden. Also sie wissen manchmal gar nicht, wie es geht, Kinder zu erziehen, weil sie selber ja gar nicht so erzogen sind, wie wir uns als normalsterblicher Mensch das einfach vorstellen und sind völlig überfordert. Und wir versuchen einfach für unsere jungen Menschen immer das Beste rauszuholen.
Und das merkt man auch in der alltäglichen Arbeit, wenn ich so einmal an die Arbeit mit den jungen Menschen bei uns in den Wohngruppen denke. Für uns als Team beispielsweise ist es wichtig, die Herkunftsfamilie, das sind die Wurzeln, wo man herkommt. Und diese Wurzeln, die kann man der Person auch nicht absprechen. Und man merkt einfach bei den jungen Menschen, die beobachten ganz genau, wie gehen die BetreuerInnen jetzt in dem Moment mit meinen Eltern um? Wie kritisieren die? Wie loben die? Wie beurteilen die gewisse Situationen? Und wir zum Beispiel, es liegt auch an der Altersspanne, mit denen ich jetzt explizit arbeite, sind da auch immer sehr transparent in den Umgang mit den jungen Menschen. Und man merkt auch, dass man dadurch nochmal eine ganz andere Vertrauensbasis auf allen Ebenen schaffen kann, sei es bei der Herkunftsfamilie, aber auch bei den jungen Menschen, wenn man sich wirklich mit Respekt auf Augenhöhe begegnet.
Ja, also wenn ich jetzt noch mal meine Zeit zurückswitche, die Zeit in der Clearingstelle, wo ja Elternarbeit, Weichenstellung ein riesen Thema war. Und manchmal hat man am Anfang einer Unterbringung eigentlich gewusst, da geht's wahrscheinlich wohl wieder nicht nach Hause. Ich habe dann immer die Eltern zu Hause besucht. Also ich habe schon auf einigen Sofagarnituren gesessen oder in Wohnwagen, aber auch in Luxuswohnungen, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Und habe immer versucht, die Eltern einzuladen, zeigt mir in den nächsten 3 Monaten, dass ich euer Kind wieder zu euch nach Hause schicken kann. Und häufig entwickelte sich dann einfach auch gemeinsam in dieser Zeit die Idee zu sagen, nee, schaffe ich gerade gar nicht, kann ich gerade gar nicht. Und dann war mein größtes Ziel in dieser Zeit immer, dass die Eltern den Kindern die Erlaubnis geben, bei uns zu wohnen. Weil wir oft das Gefühl haben, dass unsere jungen Menschen sich selber die Schuld geben, wenn sie bei uns sind, weil sie gerade so frech waren oder weil sie den Bruder geschlagen haben oder weil sie irgendwas gemacht haben, sind sie bei uns. Sie geben nie den Eltern die Schuld, sondern es geht immer um das eigene, wo wir immer sagen, unsere jungen Menschen sind nie schuld, dass sie bei uns wohnen. Und es geht auch nicht um Schuld und Schuldig, sondern es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen. Und im Nachgang habe ich mit einigen jungen Leuten gesprochen, die mir auch ganz genau sagen können, was sie in den Elternkontakten gespürt und gemerkt haben und wie wichtig es war, dass jemand da war, der beschützt hat, aber wie wichtig es auch war, dass jemand da war, der Papa zugehört hat und der ihn akzeptiert und respektiert hat.
Mhm. Wo sind denn jetzt so die Grenzen, also wenn wir fragen, warum ist ein Kind bei uns untergebracht, wo liegen da die Grenzen? Also wann gibt es definitiv besser keinen Kontakt oder in was für einem Fall ist vielleicht auch eine Rückführung ausgeschlossen? Letztendlich ist das ja immer das Ziel, das Herkunftssystem, ich sag mal, wiederherzustellen oder das Kind zurückzuführen ins Herkunftssystem. Natürlich wünschenswert für alle Beteiligten, wenn es möglich ist. Aber wo sind da die Grenzen oder in welcher Form können wir da steuern?
Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, weil da auch wieder jeder einzelne Fall, glaube ich, unterschiedlich, und wir haben ja Kind im Mittelpunkt, also wir schauen ja uns immer das einzelne Kind an, und jeder junge Mensch ist da wieder anders und jedes Herkunftssystem ist anders. Also wir sagen immer, wenn zum Beispiel ein Richter sagt, alle 4 Wochen ist ein Kontakt und wir merken, das Kind wird in diesen Kontakten retraumatisiert. Es macht Rückschritte, Regression in der Entwicklung, hat Angst. Dann sagen wir mal, kämpfen wir wie ein Löwe für das Kind, um eben diese Kontakte auszusetzen. Manchmal kann das eine Zeit sein, manchmal kann das eine lange Zeit, eine kurze Zeit sein. Aber dass man sagt, das können wir im Moment nicht. Meine eigene Grenze war bei Aggressivität und Alkohol. Also wenn man manchmal leibliche Familien vom Bahnhof geholt hat und gesagt hat, okay, der ist jetzt schon so betrunken, der muss wieder zurück, dann musste man das auch durchsetzen. Aber es kommt nachher auch viel auf das Alter des jungen Menschen an, auf den Willen des jungen Menschen. Also wir haben auch schon junge Menschen zurückgebracht, weil wir gemerkt haben, es geht hier gerade gar nicht anders. Also ich hatte mal eine 18-Jährige, die durfte natürlich entscheiden, ob sie nach Hause möchte oder nicht, weil sie volljährig war. Die war aufgrund von Ehrenmordgeschichten bei uns untergebracht, anonym, und hatte dann erfahren, dass ihr Vater schon ein halbes Jahr wusste, dass sie bei uns lebt, und hat gesagt, okay, der weiß, dass ich bei euch wohne, und der ist nicht gekommen und der hat nichts gemacht, jetzt muss ich wieder nach Hause. Und wir wussten, alles kann nicht funktionieren, aber sie musste gehen. Und andere junge Menschen, die vielleicht sagen, ich will gar nicht wieder zurück, die bleiben dann bei uns, obwohl die Eltern ja manchmal auch große, große Fortschritte gemacht haben, aber da sind einfach die Traumatisierung oder auch die Enttäuschung so groß. Also das ist so, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 5 Folgen oder 10 Folgen von drehen, echt schwer zu beantworten.
Ja, also aber auch im Alltag für unsere pädagogischen Fachkräfte oder auch Psychologen total schwierig, diese Verantwortung dann zu übernehmen und das abzuwägen, stelle ich mir vor.
Ja, das Gute ist, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir haben ja die Verantwortung nie alleine. Also wir sind ja eigentlich nur der lange Arm des Jugendamtes, und das Jugendamt gibt uns den Auftrag, den jungen Menschen zu betreuen. Und es steckt immer noch ein ASD-Kollege im sozialen Dienst, im Jugendamt dahinter. Und viele unserer jungen Menschen haben ja Vormünder. Und eigentlich hat der Vormund ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht und kann entscheiden, was auch gemacht wird. Gut ist es natürlich, wenn Pädagogen bei Backhaus, wenn die Kinder bei uns untergebracht sind, Vormund und Jugendamt an einem Strang ziehen. Dann kann man vielleicht auch mal einen Richter überzeugen, dass das Kind nochmal eine Schleife braucht oder nochmal einen Umweg braucht und nicht nach Hause kann. Und das vielleicht auch, und das finden wir so wichtig, wenn junge Menschen lange bei uns gelebt haben, ob in Profifamilie oder auch in Wohngruppe, quasi auch eine Rückführungsoption auf Dauer. Also nicht von heute auf morgen, so jetzt ziehst du aus, jetzt gehst du wieder zu deinen Eltern zurück, sondern dass man sagt, okay, die Elternkontakte werden ausgeweitet, wir besuchen die Eltern zu Hause, wir gucken uns die Gegebenheiten vor Ort an. Manchmal sagt man noch, das muss noch verändert werden, das ist eine Gefahr. Dann kommen die Eltern regelmäßig zu uns, dann fährt der junge Mensch regelmäßig zu den Eltern mit Übernachtung, dann nochmal eine Ferienübernachtung. Also dass man das auch so macht, dass man merkt, wenn von den Kids, die anfangs voller Euphorie sind, wenn sie wieder nach Hause dürfen, plötzlich jemand sich verändert und sagt, hey, ich will jetzt doch nicht, oder ich brauche noch mal eine Schleife mehr. Also dass wir dann auch quasi die Anbahnung zu den Eltern bis zum Umzug begleiten, bis hin zu Abschied feiern und Sachen rüberbringen und dann alles Gute wünschen, sage ich jetzt mal so.
Ja, super spannend. Auf jeden Fall viel komplexer, als man es vielleicht manchmal denkt. Also so schwarz-weiß, wie man das manchmal gerne hätte, ist es halt einfach nicht. Ich glaube trotzdem, dass es für unsere HörerInnen greifbarer wäre, wenn du vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele hättest. Also ich weiß, den klassischen Fall gibt's nicht. Nee. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon alle verstanden. Aber vielleicht erinnerst du dich an ein oder zwei Geschichten, die du mal rauspicken kannst, wo man sich mal so ein Bild davon machen kann, wie sieht denn das so aus? Jemand kommt bei uns an und wie geht's dann weiter? Oder warum jemand erstmal ankommt?
Wow, ein, zwei Geschichten ist schwierig. Da müsste ich ja gucken.
Gibt alles. Also, ist ja vielleicht auch nochmal interessant zu gucken aus Clearing-Zeiten und auch Rückführung von älteren jungen Menschen.
Ja, also in Clearing-Zeiten, wenn ich da denke, denke ich oft weiter, weil das junge Menschen sind, die dann vielleicht auch bei uns in der Einrichtung geblieben sind. Und ich könnte natürlich jetzt sagen, wir machen den klassischen Fall und alles ist toll. Und ich könnte jetzt die hochdramatische Geschichte erzählen von irgendwas, was dann vielleicht auch spektakulär schiefgelaufen ist. Aber ich erinnere mich an einen kleinen Bewohner, der kam mit seinem Bruder. Und dieser kleine Bewohner im Clearinghaus, der sprach nicht. Der war schon 5 und der konnte nur so 2 Wortsätze. Bist du, heißt du, ist das? Und wenn wir ihn nicht verstanden haben, biss er sich immer selbst. Der hatte also den Arm voll Bissspuren. Und wir haben dann, das war im Clearing so Standard, die Arztvorstellung gemacht. Zahnarzt, Allgemeinmediziner, Augenarzt. Und es wurde festgestellt, der sieht nichts. Und gerade wer sich auskennt, weiß, dass das Visuelle, also die Sprache über das Visuelle passiert. Der kriegte eine voll süße Brille und nahm die dann auch beim Baden nicht mehr ab und entwickelte sich plötzlich wie nix, sage ich mal. Also der machte so Entwicklungssprünge, fing an zu reden, fing an zu spielen. Das Beißen war ruckzuck vorbei. Und dann ist er in eine Profifamilie gezogen. Und in dieser Profifamilie hat er echt auch wirklich, wirklich viel Blödsinn gemacht. Ich habe das immer noch von der Familie gehört, weil ich damals ja dann die Anbahnung begleitet habe und wenn man diese Familien dann mal trifft, dann sagt man, wie ist es mit dem Jungen? Also der ist dann in eine Werkstatt gekommen, weil er eine Behinderung hatte und der flog regelmäßig aus dem Taxi, weil er dann Blödsinn gemacht hat und dann mussten sie mit ihm zu Fuß fahren, mit dem Fahrrad fahren zur Schule und so weiter. Und er ist dann nachher mit 17 ausgezogen. Er ist nicht in die Selbstständigkeit ausgezogen, sondern in eine Werkstatt und die Profifamilie, die besucht ihn noch regelmäßig oder an Heimfahrtswochenende kommt er einfach dahin, weil er, der Profivater sagt immer, der sitzt auf meiner Schulter und das ist jetzt für immer so, dass der dann einfach kommt, weil die Herkunftsmutter hatte sich abgewendet. Also da gab es dann keine Kontakte. Mhm. Dafür hat er guten Kontakt zu seinem Bruder. Also das ist ein so ein Fall, wo wir sagen, okay, da haben wir, glaube ich, ja alle zusammen dafür gesorgt, dass der Junge heute da ist und trotzdem, obwohl er in so einem Internat mit Menschen mit Behinderung wohnt, noch eine Heimat hat. Also quasi in Anführungsstrichen die Eltern, wo er dann wieder zu Besuch kommen kann. Das ist so ein Fall, der mich bewegt hat damals. Mhm. Wenn ich sonst schaue, Rückführungen, wir haben wirklich tolle Rückführungen auch gehabt, wo wir auch jetzt noch aus einer Wohngruppe, eine tiergestützte Wohngruppe in Meppen, in der ein Mädchen gewohnt hat, weil sie einfach aktuell mit ihrer Mutter nicht klarkam. Da geht's dann um die ersten Auseinandersetzungen zu Hause, wo man dann merkt, meine Mama ist dem nicht gewachsen. Wir haben manchmal ja auch Eltern, die vielleicht einfach mal in so einer Phase ihres Lebens einfach Depression, Alkohol oder sowas. Und dann ist dieser junge Mensch zu uns gezogen, dieses Mädchen, und die Mutter hat ganz, ganz doll an sich gearbeitet. Und dann ist sie zum Kontakt gekommen, regelmäßig, hat gemerkt, okay, ich lasse den Schuldruck mal raus. Ein guter Realschüler ist genauso gut wie ein schlechter Gymnasiast. Und von daher, hatte Tochter und Mama eine Ebene miteinander. Und nach 2,5 Jahren ist dieses Kind jetzt wieder zurückgezogen, das Mädchen. Also aber auch ganz langsam und ganz vorsichtig mit Besuchskontakten, mit ich mache hier das Schuljahr noch zu Ende, weil eben Mama gesagt hat, okay, ich gebe meiner Tochter jetzt die Zeit, weil dass sie hier ist, habe ich ja verbockt. Jetzt habe ich an mir gearbeitet und irgendwann gibt es den Weg zusammen dann wieder. Und ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man da nichts mehr hört, dann läuft es ganz gut. Und so gibt es verschiedenste Geschichten. Mhm. Da könnte ich wahrscheinlich auch noch Folgen von füllen. Ein Mädchen habe ich im Clearing aufgenommen, weil ihre Mutter verstorben ist. Die habe ich also damals geholt. Da war sie 6 und die ist bei uns eigentlich durch ziemlich viele Wohngruppen gegangen. Also vom Clearing in die Profifamilie. In der Profifamilie fiel dann auf, dass sie den jüngeren Bruder körperlich drangsalierte heimlich, weil sie einfach in ihrem ganzen Leben von ihren älteren Geschwistern drangsaliert wurde. Sie ist dann in eine Wohngruppe gezogen. Dort konnte sie auch nicht bleiben, in die nächste Gruppe. Und dann haben wir bei Backhaus irgendwann mal gesagt, hey, wir können nicht mehr, wir sind nicht mehr das Richtige für dieses Mädchen. Und dann habe ich sie begleitet in eine Spezialeinrichtung. Und von dieser Spezialeinrichtung aus ist sie in ein betreutes Wohnen gezogen. Und die ruft heute noch an. Also die ruft mich dann einfach an und sagt, hey Yvonne, nächster Schritt in meinem Leben steht an. Ist doch richtig, wenn ich das so mache. Weil sie einfach ja keine Bezugsperson hat, außer ihrem Bruder und dann Backhaus.
Ja, total schön. Wenn man das auch so hört, ich stelle mir vor, du kennst ja die meisten Anfragen, auf wie vielen Hochzeiten du dann tanzt, so gedanklich, ne? Was ist mit dem Kind oder mit dem, wie geht's da weiter? Man hat ja bestimmt auch schon so eine Idee im Kopf, wo ist das Kind gut aufgehoben oder der junge Mensch bei uns in der Einrichtung und wie könnte so ein Weg dann weitergehen? Also super spannend auf jeden Fall, aber auch total komplex. Also viele Tabs offen, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen bei der Wohngruppengröße. Ich weiß, wenn man dann mal einen Platz frei hat, kann es sein, dass Yvonne anruft und sagt, ich habe da schon mal eine Anfrage gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch wo ganz gut passt. Und dann denke ich immer, Wahnsinn bei der Größe. Auch so, es ist ja so, dass jede Wohngruppe seinen eigenen Charakter einfach hat. Und es gibt Charaktere, die gut reinpassen. Es gibt Charaktere, die würden den Rahmen sprengen. Und dass dann immer noch mal so Input kommt, könnte bei euch passen, guckt euch den mal genauer an. Dann ist uns immer schon ganz viel Arbeit abgenommen worden.
Ja, das ist Automatismus. Also da brauche ich nichts umstellen oder einstellen. Das ist einfach so. Dadurch, dass ich wahrscheinlich die Einrichtung gut kenne und viele Menschen im Team gut kenne, habe ich vielleicht ein Gespür entwickelt, was wo einigermaßen reinpassen könnte. Nichtsdestotrotz dürfen die Teams natürlich gemeinsam schauen, welcher junge Mensch passt. Ich habe festgestellt, wenn ich irgendjemanden mal einen auf den Schreibtisch setze, weil ich meine, das Kind muss jetzt bei uns untergebracht werden und die Erzieher meinen das nicht, dann humpelt das. Und von daher ist es gut, dass auch die Hausleitungen gemeinsam mit den Erziehern schauen, was passt in unser System, können wir uns gerade in dem Alter noch jemanden vorstellen, wer könnte mit wem in Konkurrenz gehen, also alles das. Und bei den Profifamilien, über die wir ja dann auch immer sprechen, ist es ja so, dass die Profifamilien im Vorfeld schon gucken, was passt bei uns? Was passt zu den leiblichen Kindern? Welches Alter passt bei uns? Muss es ein Junge oder Mädchen sein? Und dann die Familien häufig schon kommen und sagen, wir wünschen uns ein Kind zwischen 4 und 8 und das können wir und das können wir nicht leisten. Wo sind also auch Grenzen? Und die Grenzen spüren wir bei den aktuellen Anfragen auch ganz dolle, dass wir einfach denken, das sind junge Menschen, die müssten in spezielle Einrichtungen, ob das Einrichtungen für Borderliner sind oder für sexuell Grenzverletzende oder für aggressive junge Menschen, das können wir im normalen Alltag nicht leisten. Aber solche Wohngruppen aufmachen können wir im Moment auch nicht, weil die Fachleute einfach fehlen. Und wir merken schon, dass gerade die dann häufig auch auf der Strecke bleiben, weil Spezialeinrichtungen dann lange, lange Wartezeiten haben.
Oder aber wirklich Wohngruppenhopping nenne ich es mal. Also wenn ich Anfragen, kann ich mich auch an Anfragen erinnern oder auch an aufgenommene junge Menschen bei uns. Ich habe mal einen Jungen begleitet, der mit 13 Jahren bei uns eingezogen ist und ich wollte mit ihm so diesen Zeitstrahl einmal durchgehen. Was waren deine Stationen im Leben? Und er hatte irgendwie 9, konnte er mir nennen. Und da hatte ich ihn gefragt, ich so, hey, guck mal, laut Akte hast du auch da und da mal gelebt. Das waren Stationen, an die konnte er sich gar nicht mehr erinnern, weil es einfach so viel war. Und er irgendwann sagte, ja, aber ich bin doch für alle wie ein Wanderpokal. Weil irgendwie gibt's nichts für mich, wo ich bleiben kann.
Ja, und das ist, glaube ich, also bei den Anfragen ist es ja so, dass ich für diese jungen Menschen noch nicht verantwortlich bin. Das machen ja dann die Jugendämter, die anrufen. Die müssen ja gucken, dass sie das Passende finden. Hört sich jetzt egoistisch an. Für die jungen Menschen, die bei uns leben, bin ich verantwortlich. Und da ist natürlich unser Ziel immer, ja, wenn wir auch Anfragen aufnehmen, also wenn wir junge Menschen aufnehmen, dass wir das Gefühl haben, die können bei uns groß werden, die können bei uns erwachsen werden. Wir versuchen das natürlich dann auch manchmal mit Gruppenwechseln, dass man sagt, wer in der Regelwohngruppe nicht mehr klarkommt, muss in eine Intensivgruppe. Oder wir fragen dann die Jugendämter und dass wir noch zusätzliche Betreuungsstunden bekommen. So diese Geschichten, weil wir uns einfach wünschen, dass die jungen Leute, für die wir uns ja verantwortlich gemacht haben, auch einen großen Teil ihres Lebens bei uns sein können und nicht rausfliegen, weil sie dem Erzieher vor Schienbein getreten haben. Auch das kommt vor. Sondern dass wir dann gemeinsam schauen, was müssen wir tun, dass das nicht wieder passiert. Und was wir aktuell, was ich oft höre, ist, die Gruppe schließt, deswegen muss er raus. Also da ist dann jemand, der fühlt sich eigentlich wohl. Und aufgrund von Fachkräftemangel werden gerade Wohngruppen geschlossen. Überall bei uns in der Bundesrepublik machen Gruppen zu. Es wird weniger anstatt mehr. Und dann liest man einen Bericht und denkt, hä, ist doch alles in Ordnung, warum muss er jetzt gehen? Und unten steht dann, Gruppe schließt zum 30.11., deshalb Unterbringung erforderlich. Das ist dann natürlich nochmal doppelt tragisch.
Man muss ja eventuell auch so ein bisschen im Blick haben, was haben wir überhaupt für Angebote im Portfolio? Also es ist ja schon sehr groß, aber haben wir uns da auch so ein bisschen spezialisiert innerhalb der Einrichtung, was wir für Wohngruppenformen anbieten und was wir für Geschichten gut begleiten können?
Also das Herzstück ist ja nach wie vor Profifamilie. Als Herr und Frau Backhaus vor fast 50 Jahren, also 2026 feiern wir unser 50-Jähriges. Gibt vielleicht noch mal eine Podcast-Folge. als Herr und Frau Backhaus angefangen sind, war klar, kleine Einheiten sind gut. Und dann ist das System Profifamilie entstanden. Und lange Jahre hat es auch ja nur Profifamilien gegeben. Und auch heute hätten wir gerne so viele Familien, dass alle jungen Menschen, die Familie leben können, familiäres Setting haben. Es gibt junge Menschen, die können Familie nicht leben, weil sie einfach den Rahmen Familie sprengen würden oder weil Familie zu bedrohlich ist. Aber aktuell gibt es halt auch viele, viele junge Menschen, für die es keine Familien gibt. Dafür ist dann Wohngruppe gut und spezialisiert. Wir haben uns gar nicht auf irgendwas spezialisiert, sondern wir bieten so ein ganzes Portfolio. Also diese Clearingstelle mit der Diagnostik und der Weichenstellung ist schon was Besonderes. Wir haben eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung, also in der dann Eltern oder auch Väter mit ihren jungen Menschen untergebracht werden. Das ist auch relativ selten. Aber auch sonst, neben unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, Jugendwohngruppen, traumapädagogischen Wohngruppen, Mädchenwohngruppen, tiergestützten Wohngruppen, so ein breites Spektrum eigentlich, ja, was wir so abbilden.
Okay, also zu den Wohngruppenformen machen wir dann, glaube ich, nochmal eine eigene Folge, ja. Wo wir erklären, was da jeweils so für die jungen Menschen gemacht werden kann oder was wir da anbieten. Ja, mit der Folge sind wir eigentlich schon am Ende, würde ich sagen. Da geht's schon wieder dahin. Es sei denn, jemand möchte jetzt hier gerne noch was sagen.
Nee, da habt ihr mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.
Schweigen, nein, alles gut. Schweigen im Wald. Nein, vielen Dank, Yvonne, dass du heute hier warst und deinen Werdegang nachgezeichnet hast und uns mal so ein bisschen hast hinter die Kulissen blicken lassen, warum junge Menschen überhaupt in unserer Einrichtung landen, bei uns leben und dann hoffentlich aber auch einen guten Weg machen. Ihr könnt wie immer gerne per E-Mail Fragen stellen an podcast@backhaus.de. Gerne Anregungen, Kritik, Fragen noch zur Folge. Vielen Dank, dass du da warst, Yvonne. Vielen Dank, dass du da warst, Bettina.
Vielen Dank, Linda.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Ja, und wir hören uns dann bei Folge, was war das jetzt? Fünf. Dann nachher irgendwann.
Fünf kommt, genau.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.